Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich mal wieder gewartet habe, bis die Musik aufgehört hat zu spielen. Das ist, wenn wir uns so angucken, irgendwie schon so ein Running Gag.
Also, ich musste auch schmunzeln, dass du gerade angefangen hast zu lachen.
Nils, hi, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend.
Ja.
Und wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Die Offseason fühlt sich lang an, aber es sind nur noch 100 Tage bis zum Kickoff. Also so lang ist es gar nicht mehr, oder?
Es geht irgendwie am Ende doch schneller, als ich das immer im Gefühl habe.
Ja, und dadurch, so, dass man sich täglich mit Football beschäftigt, geht die Zeit auch ein bisschen schneller tatsächlich um, ne?
Ja, und das Wetter ist ein bisschen schöner, man kann auch mal wieder raus, hat eine Ablenkung.
Ja.
Wir können selber ein bisschen Football spielen.
Ja, was wir auch sehr genießen.
Auf jeden Fall. Was macht eigentlich deine Wadenverletzung?
Oh du, ich habe gestern beim Training wieder ein bisschen gemerkt und es ist, glaube ich, echt langwieriger, als ich selber eingestehen möchte. Das ist nicht so schön. Aber dadurch, dass wir nur einmal die Woche trainieren, habe ich so das Gefühl, dass ich gut genug regenerieren kann, bis wir wieder auf den Platz gehen.
Siehst du, da passt es doch für dein Alter.
Das passt. Ja, und gestern durfte ich ein bisschen mehr Quarterback spielen. Das kam mir auch ganz gut gelegen. Da musste ich halt nicht diese kurzen Cuts und diese Sprints
ansetzen. Okay, ich verstehe. Ja.
So. Nils, erzähl mal, was ist heute in der Offseason, in der 9. Folge so Thema?
Der angebrachte Smalltalk ist ja nicht ganz ohne Hintergrund.
Erzähl.
Denn ja, Verletzungen im Sport sind ja allgegenwärtig und vor allem in der NFL. Und das ist heute ein Thema, da sprechen wir so ein bisschen über die dunkle Seite des Sports eigentlich und die auch, finde ich, ganz häufig nach hinten geschoben wird, vielleicht auch gar nicht so sehr betrachtet wird.
Ja.
Und wenn man sich einmal nochmal vor Augen führt, dass so die durchschnittliche Karriere eines Spielers bei ungefähr 3,5 Jahren liegt und statistisch gesehen das Leistungshoch eines Footballers schon mit 25 Jahren erreicht ist, ist ja die Karriere vermeintlich für viele früh zu Ende. Das betrifft natürlich nicht jeden, aber es ist halt eben der Schnitt, die Statistik. Was passiert also mit den Spielern, wenn die Karriere zu Ende geht? Für gewöhnlich wird halt wahrscheinlich ein normales Leben geführt, aber blöderweise verlassen halt auch einige das Geschäft mit irreversiblen Schäden.
Ja.
Und das ist sozusagen heute mal unser Thema, die Verletzung im American Football.
Ja.
Und wie Teams und Spieler da quasi vorgehen müssen, hauptsächlich ja Teams, wenn sie, ich sag mal, die Verletzungen, die sie halt tagtäglich erleben, wie sie damit umgehen müssen.
Und das ist ja nicht nur heute Thema, sondern auch tatsächlich nächste Woche, weil das Thema doch größer ist, als wir angenommen haben. In der Recherche und in der Aufbereitung des Scripts ist uns aufgefallen, dass das Thema doch weit umfassender ist. So dass wir gesagt haben, wir splitten die Geschichte. Also heute geht es hauptsächlich um
Tatsächlich um das Reporten von Verletzungen.
Ja.
Also man wird ja damit konfrontiert, auch häufig, wenn man Football guckt, dass irgendein Spieler fragwürdig, questionable ist oder sogar zweifelhaft, doubtful.
Ja.
Und das kommt ja halt irgendwo her. Und die NFL hat natürlich auch dafür gewisse Regeln implementiert.
Ja.
Damit diese halt auch streng eingehalten werden.
Ja. Und nächste Woche geht es dann hauptsächlich um die wirklich schweren Verletzungen mit irreversibel
Schäden. Ja, ich habe extra wieder für dich die schweren Worte ausgesucht.
Ja, ich danke dir.
Ja, das ist ja tatsächlich so, wenn man dann sich da mal genauer reinfuchst, dann ist das schon halt auch krass und da kann man dann wahrscheinlich jetzt schon mal vorab jedem mal den Film mit Will Smith ans Herz legen, so dass es schon echt cool den Footballfilm, den er da gemacht hat und das mal so ein bisschen aufzeigt, wie das war, als ich damals das erste Mal wirklich intensiv mit den Footballverletzungen beschäftigt wurde.
Ja, das stimmt. Genau, aber erstmal genug von der Schattenseite. Wir wollen unsere Rubrik wieder einläuten, denn eine Frage, die mir gestellt wurde in der Community, ist nämlich die folgende. Was ist eigentlich der Guard? Die Frage kam häufiger vor. So, da haben viele Leute gefragt, ey, Nille, Kieler, erzählt mal ein bisschen was vom Guard. Ich höre immer wieder Guard, 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 aber was macht er eigentlich? Und wenn man so das kurz hält, so da gibt's auch gar nicht so viel zu erzählen tatsächlich. Spielt gibt es zwei Guards, eine ist links und einer ist rechts, auch wieder eine Offensive Line, wie der Center auch. Und der Guard ist einmal links und rechts vom Center positioniert. Was sind die Aufgaben vom Guard?
Also in erster Linie natürlich quasi blocken, frei blocken und den Quarterback beschützen.
Ja. Also das ist im Groben auch die Hauptaufgabe und mit die einzige Aufgabe, die er auch tatsächlich hat. Und der Quarterback lebt natürlich davon, dass das alles funktioniert und dass die Lücken auch gerissen werden für den Running Back.
Ja, auch hier ist es wichtig, wie letzte Woche auch schon mal erklärt bei dem Center, eigentlich bei dem Tackle ja vorne, dass die natürlich auch trotzdem wissen, wenn gewisse Kommandos kommen, was damit gemeint ist. Also
genau.
Ja, welche Protection wird angewandt? Welchen Spieler muss ich aufnehmen auf der gegenüberliegenden Seite? Wo muss ich dann sozusagen auch gleichzeitig neben mir vielleicht freimachen? In welche Richtung muss ich ihn schieben? Also das ist ja schon auch, die haben natürlich irgendwie so eine Drecksaufgabe, kann man ja sagen.
Ja, das sind auch die schweren Jungs. Ja. In der Offense. Und was ich mal ganz witzig finde, ist, dass nach Titelgewinn, die natürlich auch deren Arbeit honoriert wird und dass der Quarterback sagt, kommt Jungs, ihr habt so gute Arbeit geleistet, mir so gut den Rücken freigehalten. Da gibt es immer sehr großzügige Geschenke. Und ich war das nicht so, dass Brady sogar schon mal Rolex verschenkt hat an seine Offense Line?
Ja, das ist ja dieses Typische immer mit Geschenken und Essen gehen und man bezahlt und so. Das ist, ja genau.
Da frage ich dich, hat Burrow auch seinen Geldbeutel geöffnet? Oder?
Ich glaube, er hat noch nichts aufgemacht.
Nach der Verletzung wahrscheinlich auch nicht.
Ja, angeblich war es ja tatsächlich auch mal so. Also, aber ja, du kannst natürlich auch schlechte Leute bezahlen, da kommt auch nichts bei raus.
Nee, das stimmt. Und wenn man sich so die Kategorie anguckt, welche Spieler fallen dir sonst ins Auge, die da herausstechen bei den Guards?
Ja, tatsächlich bin ich da gar nicht so firm auf der Position. Ja. Also ich könnte dir auch so aus dem Kopf heraus gar keine nennen, die ich da mit assoziiere mit der Position, weil wie auch schon letzte Woche gesagt, achtet man da irgendwie gar nicht so drauf.
Nee, als normaler Zuschauer, der Football ein Stück weit nur konsumiert, sind halt die Skillplayer-Positionen die wichtigen.
Mir wäre jetzt fast eben erst der Bruder von Travis Kelce eingefallen.
Ja.
Aber ich glaube, der ist gar kein Guard, sondern der ist, glaube ich, tatsächlich Tackle.
Ja, ich glaube auch. Aber ich habe natürlich die Recherche angeschmissen und habe da so ein paar rausgesucht. Ich kenne keinen davon.
Siehste.
Also, egal welche Namen wir jetzt rausschmeißen, es ist Larry Allen wird da genannt, Dan Fortman wird da genannt, der John Hanna wird genannt, Bruce Matthews, Randall McDaniel, Jim Parker und Gene Upshaw sind alles Guards, die auf ihrer Position zu den besseren gezählt haben. Aber auch, ne, keine Ahnung. Aktuell könnte ich dir jetzt auch keinen Namen nennen. Umso interessanter wird es nächste Woche, wenn wir die Offense abschließen, mit was ist eigentlich, und dann rüberwechseln in die Defense. Weil nächste Woche wollen wir über die Offense Tackle sprechen. Das sind die Leute, die außen stehen. Und da gibt es natürlich wieder Leute, die vielleicht namhafter klingen, wo man auch mal Leute kennt, weil die wirklich wichtig sind. Aber dazu werden wir dann nächste Woche mehr erzählen und schließen damit das Thema erstmal ab und wollen rüberschwenken, auch wenn es nicht viel gibt. Im Moment Offseason ist auch ein bisschen Durchstrecke und da fallen die Nachrichten auch eher dünner aus. Aber so ein, zwei Nachrichten finden wir doch dann in den World Wide Webs.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Katzing.
Ich spreche immer schon, ich mache immer schon so Lippensynchronisation.
1. Juni ist eine magische Grenze. Und zwar, Julio Jones ist ja in aller Munde gerade.
Ja.
Aber warum ist das gerade so eine magische Grenze, der 1. Juni?
ist tatsächlich, glaube ich, auch was so ungewöhnlich klingt, weil die Saison ja schon, oder die aktuelle Saison 2021 schon am Laufen ist, seit irgendwann Mitte März. Aber ist da trotzdem halt ein großer, großer Tag im Kalender der NFL. Und es gibt nämlich halt einen Unterschied eigentlich, sag ich mal, zum Traden, also Tauschen von Spielern, oder halt sogar zum Cutten, also wegfallen lassen der Spieler, vor dem 1. Juni und nach dem 1. Juni. Und das hat halt hauptsächlich eigentlich mit dem Salary Cap zu tun. Mhm. Dann nämlich, wenn man generell gesprochen sagen würde, wir würden einen Spieler einfach cutten oder ihn traden, und das vor dem 1. Juni, ist sozusagen alles das, was an Geld ist, was für den Vertrag von dem angefallen wäre. Mhm. Meistens ist es ja so, als wir über den Salary Cap gesprochen haben, wissen wir, wenn so ein Unterschriftenbonus geleistet wird, wird er meistens über die Vertragsjahre verteilt. So, und dieses nach vorne geschobene Geld würde dann automatisch sofort fällig werden, ja, wenn jemand vor dem 1. Juni getradet oder halt gecuttet wird. Und das belastet natürlich dann alles, das gesamte Geld, den aktuellen Salary Cap. Und jetzt wissen wir ja, dass der Salary Cap in dem Jahr halt extrem klein ist. Mhm. Und macht es ja insofern dann auch wahrscheinlich schwieriger, das so ein bisschen mitzunehmen. Ist man jetzt nach dem 1. Juni, ist es halt so, dass du das Ganze wieder so nach vorne schieben kannst. Dann fällt halt wieder nur ein kleiner Teil dieses Jahr an und vielleicht ein kleiner Teil zum Beispiel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, je nachdem, wie lange das halt noch läuft. Dazu kommt noch, auch wenn die Saison bereits im März anfängt, kann jedes Team hat zwei Möglichkeiten, schon Spieler vorab zu deklarieren und zu sagen, ihr seid diejenigen, die nach dem 1. Juni entlassen werden, auch wenn der Spieler dann schon vorher eigentlich weg ist. Mhm. Ja, es gab zum Beispiel die Philadelphia Eagles, die haben zum Beispiel Alshon Jeffrey und DeSean Jackson schon eigentlich zu Beginn der Saison gesagt, ja, ihr beide werdet diejenigen sein, die wir dann sozusagen offiziell am 1. Juni entlassen werden oder danach. So, und hier war es dann halt auch wieder so, sie wussten, sie können halt zum Beispiel einfach ja irgendwie einen Grundbetrag an Gehalt halt einsparen, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, aber sie hatten zumindest die Chance, dann wieder zu sagen, es entstehen halt noch ja danach auch nochmal wieder Gehälter, die eigentlich zum Beispiel in diesem Jahr und im nächsten Jahr anfallen, aber die konnten dann ja wieder so ein bisschen gestreckt werden, ne? Also, und davon ausgehend, dass nächstes Jahr dann der Salary Cap wieder ein bisschen höher ist, ist es dann vielleicht nicht so schlimm zu sagen, ja, okay, dann teilen wir das halt. Also die Amerikaner nennen das immer so kick the can into the next year.
Ja, ja.
Also die Dose ins nächste Jahr schießen.
Genau. Und das Geld nennt man ja auch dead money, weil das Geld einfach für jemanden bezahlt wird, der gar nicht mehr da ist.
So sieht's aus. Und jetzt ist natürlich der Vertrag, um auf deine Frage einzugehen, von Julio Jones. Also der macht es eigentlich unmöglich, ihn vor dem 1. Juni zu traden, weil das halt keiner bezahlen würde. Hätten sie das so gemacht, hätten sie quasi über 23 Millionen an totem Gehalt gehabt, Dead Money.
Ja.
Und wenn sie ihn jetzt erst nach dem 1. traden, wären das nur noch 7,75 Millionen.
Genau.
Für dieses Jahr. Das macht natürlich das um einiges attraktiver. Nicht nur für einen selbst, sondern auch dann für die Kandidaten in Zukunft, ihn abzunehmen.
Ja. Und was glaubst du? Also Atlanta muss ja was tun. Die sind ja Capspace-mäßig mehr Minus, als man sich wünschen würde. Und sie konnten, glaube ich, auch viele Rookies gar nicht unter Vertrag nehmen im Moment, weil sie einfach kein Geld haben. Also eigentlich steht einem Julio Jones Trade nichts mehr im Wege. Was glaubst du, wo zieht es ihn hin jetzt?
Es kann jeder oder keiner sein. Also ich finde, es gibt halt keine klare Destination. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen über Angebot und Nachfrage laufen.
Zweitrunden-Pick ist ja nun wirklich nicht teuer für so einen Spieler, auch wenn er 32 Jahre alt ist. Aber in den Jahren, wo er fit war, hat er immer abgeliefert.
Wir wissen ja nicht, was für eine Beziehung die haben.
Ja.
Ist das so, dass sie sagen, ja, danke für deine Ehrlichkeit, du möchtest hier nicht mehr spielen? Und wir wollen es dir absolut ermöglichen, weil das wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren mit unserem Team nicht möglich sein, dass du nochmal die Chance hast auf dem Super Bowl. Und deswegen loten die vielleicht auch die Angebote so aus, dass er halt irgendwo in einem attraktiven Team landet und gleichzeitig werden die wahrscheinlich auch gucken, dass in ihrer Division, vielleicht sogar in ihrer ja, Liga, dann halt keiner ist, ne? Also dann schicken sie ihn. Ich glaube, die sind ja in der, ist das NFC South? Ich glaube, die Falcons, glaube ich, dann. Und ja, genau, da sind die drin. Und dann schieben sie ihn wahrscheinlich in die AFC. Ja. So, das wäre für sie ja vielleicht sinnvoller. Dann treffen sie ihn halt nicht unbedingt so oft.
Ja. Ich sehe ihn immer noch bei den Chargers. Ich glaube, er könnte der Schlüssel sein für die Chargers, um den nächsten Step zu machen. Glaube ich immer noch. Und ich glaube, die haben auch das Geld und die haben die Waffen dafür. Ein Herbert wird sich, glaube, also ein Jones würde sich freuen über einen Herbert.
Total. Das wäre, glaube ich, der Knaller für den.
Ja.
Zusammen mit Keenan Allen.
Ja. Also das wäre schon.
Looking good.
Ja, ja. Egal, wo du hinwirfst, einer fängt auf jeden Fall.
Und vor allem sind die einfach auch immer frei.
Ja. So, letzte Frage. Was machen wir mit Rodgers?
Lass den Mann doch einfach mal machen.
Und abwarten.
Ja, hier hast du das ja wieder genauso. Es wird halt auch sauteuer. Ja. Wenn ich das in den Bezug ziehe zu dem, was wir gerade gesagt haben,
ja,
wird es halt für die Green Bay Packers abartig teuer. Ich glaube, das sind jetzt 14,4 Millionen und dann nochmal 17,2 im nächsten Jahr. Wo ich das auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn du jemanden tradest, dass dann irgendwie trotzdem immer noch Gehalt anfällt. Also es muss ja dann auch mit irgendwelchem schon bereits zugesicherten Bonus zu tun haben.
Glaube ich auch. Signing-Bonus vom letzten Vertrag.
Genau.
Das, ja.
Weil sonst denke ich ja auch so, wie bei so einem Transfer, hier bitte übernimm ja auch das Gehalt.
Ja.
Deswegen war das ja auch das Thema doch auch bei dem Trade von Matthew Stafford und Jared Goff, dass es doch dann hieß, naja gut, da kommt halt noch der dritte First-Round-Pick so ungefähr oben drauf, damit man halt diesen horrenden Vertrag von Goff irgendwie akzeptiert.
Ja.
Also die Basis werden sie ja wahrscheinlich trotzdem bezahlen müssen, aber ich gehe davon aus, dass das hier so diese ganzen garantierten Sachen sind, irgendwelche Bonusse, die verteilt wurden. Aber du, ich kann es nur wiederholen, was die müssen das halt ausmachen. Wenn er Lust hat, da zu spielen, dann soll er da spielen und wenn er nicht Lust hat,
ja,
dann muss er halt woanders hin.
Ja. Die Frage ist, wer hat so ein Need gerade, ne? Tatsächlich. Oder gibt es einige, natürlich. Aber er wird wahrscheinlich nicht zu einem Spiel, zu einer Franchise gehen wollen, die im Aufbau ist, sondern er möchte, glaube ich, schon zu einer Franchise wechseln, wenn die ein Titelfenster haben.
Definitiv.
Ja, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir werden uns auch auf dem Laufenden halten und werden hoffentlich nächste Woche irgendwas verkünden dürfen. Wer weiß das schon. Gut. Kommen wir zum Thema der Woche.
Out of the Box.
Und wir werden ein bisschen ruhiger. Denn jetzt geht es um die Schattenseiten der NFL. Wir läuten hiermit die Verletzung und Injury Reports ein. Und als erstes haben wir den Injury Report Police. Magst du davon mal was erzählen?
Das mag ich sehr gerne machen. Ja, also wir haben es ja eingangs gesagt, Verletzungen sind halt allgegenwärtig in dieser Liga. Einige Positionen betrifft das selbstverständlich ein bisschen mehr. Typischerweise Running Backs oder auch den angesprochenen Guard. Das sind halt genau solche Positionen, die dann doch eher mal, ich sag mal, auf der Stelle mit ein bisschen mehr Wumms und Körpergewicht arbeiten und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sich auf den Positionen einfach verletzt, weil auch der Körperkontakt einfach viel, viel größer ist. Nehmen wir als Beispiel die Receiver. Da ist es halt eben nicht unbedingt so, weil du auch nicht immer den Ball hast oder dann auch vielleicht in die Beine getackelt wirst. Ja. Und ich meine, die Daten waren damals vor allem so, dass in der NFL auch diese ganzen Zahlen zur Gehirnerschütterung ja so ein bisschen das Aushängeschild waren. Und die sind insbesondere halt im Jahr 2017 dann sehr hoch gewesen. Und da kam das ja auch dann immer wieder auf. Mensch, Gehirnerschütterung, das ist doch irgendwie total das krasse Thema. Und dann hat halt zumindest die NFL nochmal diese Injury Report Policy halt eingeführt für das Personal. Und das war tatsächlich, glaube ich, 2017. Und Ja, diese Policy dient so ein bisschen als Eckpfeiler in das öffentliche Vertrauen der NFL. Ich finde das halt so ein bisschen interessant formuliert, weil am Ende, das ist halt so ein bisschen schon gar nicht mehr faktenbasiert, glaube, das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung, ist das natürlich einfach ein Geschäft und das darf man auch in der Hinsicht nicht vergessen. Aber insofern wird natürlich alles getan, dass man sieht, hey Leute, wir tun auch was dafür. Ja, so, ja. Und diese Glaubwürdigkeit, nicht nur der NFL, sondern auch der Teams und der Besitzer, das erfordert halt eine vollständige Einhaltung und Durchsetzung dieser Vorgaben, die es da drin gibt. So, und was eigentlich der Hauptgrund ist, so ein bisschen, es soll halt immer die Absicht niedergelegt werden, eine komplette und vollständige Information der Spielerverfügbarkeit zu verteilen. So, und wenn man jetzt gleich nochmal ein bisschen nachher so ein bisschen auf die auch absichtliche Wortwahl von mir hört, dann wird man auch merken, dass das Ganze doch auch ein bisschen ja, lustig wirkt. Und generell ist das also ein Grundsatz, halt die Information durch den Verein in einer zufriedenstellenden Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist dann eben irgendwie so ein Officer halt eines Teams, ja, der so ein bisschen halt diese Öffentlichkeitsarbeit leistet und der muss dann halt gegenüber diesem NFL-Büro, wo das halt alles gelistet wird, melden. Man muss es sogar während der Saison dem gegnerischen Team melden. Es werden lokale und nationale Medien informiert, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig, die das Spiel übertragen, also die TV-Partner. Und das muss man halt während der regulären Saison machen und in der Postseason, also in den Playoffs. Das ist ganz wichtig. Das müssen auch dann noch die Teams machen, die auch im Super Bowl stehen. Die müssen halt sagen, was mit ihren Spielern los ist.
Das ist ganz interessant, wie ich finde, dass das gegnerische Team informiert werden muss. So, das kennen wir vom Fußball ja gar nicht. Und das lässt natürlich aber auch vieles wieder offen. So, da gibt es natürlich auch kleine Schlupflöcher, die du nutzen kannst, wo du den Spieler einfach freigibst, gefühlt, und dann am Spieltag er sagt, ah, Mist, doch verletzt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das damit zu tun hat, dass man sich natürlich auch auf eine andere Art und Weise vielleicht vorbereitet, wenn man weiß, dass der ein oder andere nicht da ist. Ob das natürlich sowohl für beide einen Vor- als auch einen Nachteil gibt. Aber ja, ist auf jeden Fall sozusagen Fakt.
Ja.
Was ich ganz interessant fand, ist auch, dass da drin stand, dass der Ausdruck dieses Reports, den man da gibt, das basiert darauf, dass die Angaben, und das fand ich sehr witzig, die sollen glaubhaft sein, akkurat, zeitig gemeldet und spezifisch. Also das ist sozusagen, diese Punkte sieht die NFL als wichtig in Bezug auf die Integrität des Spiels. Das ist ja, also
ich finde, wir sollten eine kurze Pause machen. So, weißt du, jetzt kannst du weitersprechen.
Ja, das ist schon echt so, wo ich denke, okay, was hat man davon, wenn so ein Team irgendwie Quatsch berichtet?
Ja.
Ja, aber es laufen wahrscheinlich nachher viele Dinge zusammen, wofür das dann wichtig ist, auch in Bezug auf Rechtsfragen. Das weiß man ja nicht so richtig.
Was ich ganz witzig finde in dem Zusammenhang ist, dass dadurch, dass wir jetzt einen anderen Blickwinkel auf die NFL gerade ja legen mit unserer Reihe hier, glaubhaft, akkurat, zeitig, spezifisch, dass das alles Sachen sind, woran sich die NFL nicht gerne hält, würde ich mal jetzt spitz formulieren. So, also auch nächste Woche das Thema, was wir dann haben mit dem CTE und solche Geschichten, wo ich mich frage, boah, die NFL hat tatsächlich auch ganz schön dunkle Flecken, wenn man so ein bisschen hinter dem Tellerrand
schaut.
Hier
ist es ja vor allem auch so, dass es ja der Appell der NFL ist gegenüber die Teams,
so
umzusetzen.
Ja, ja.
Wiederum, aber das habe ich in der Art noch nicht mitbekommen, ist das, wenn man das jetzt nicht richtig ausführt, können Verstöße halt ausgesprochen werden im Sinne von Disziplinarstrafen durch den Commissioner. Es können Geldstrafen für das Team ausgesprochen werden und sogar Suspendierung der individuellen Spieler, die auch zum Beispiel dann auf dem Bericht stehen.
Ja.
Und ich sag mal, das höchste Gut wäre tatsächlich auch, dass man Draftrechte oder Picks halt einzieht oder behält. Also schon heftig, aber ist mir jetzt so, ich habe da auch mal geguckt, aber ist gar nicht so gesehen, dass es überhaupt schon mal irgendjemandem passiert ist.
Das, was ich ganz spannend finde, ist, dass der Spieler bestraft wird, obwohl das vielleicht manchmal sogar eine Teamentscheidung ist, wenn man was Falsches falsches Preis gibt. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass der Spieler wahrscheinlich Geld verliert. Wenn man überlegt, dass die teilweise pro Spiel bezahlt werden auch dann, ne?
Das ist das, was du da ansprichst, ist, finde ich, auch ein sehr, sehr interessantes und heikles Thema. Insbesondere, wenn man sich der Frage nachgeht, sind denn Spieler, die irgendwann verletzt sind, auch dagegen abgesichert?
Genau.
Ja, das ist halt eigentlich schon brutal, was man, wenn man da die Antworten schon kennt.
Ich finde, wir sollten mal Björn Werner kontaktieren, der hat ja seinen Vertrag von den Colts damals aufgetrieben und zu Hause. Vielleicht schickt er uns mal eine Kopie, damit wir uns mal einlesen können. Vielleicht steht sowas ja drinne dann.
Ja, wäre bestimmt interessant.
Ja. Ich persönlich würde gerne mal das Regelbuch der NFL sehen. Wenn wir so guckst, wie viel, wir haben jetzt 9 Folgen, sind doch am Anfang und lesen immer nur Regel hier, Regel da. Daran müssen sich die Vereine halten, daran müssen sich die Spieler halten. Das muss ja ein Batzen sein, das muss ja dicker sein als die Bibel.
Also du kannst auf jeden Fall auf der Internetseite der NFL Operations kannst du relativ viele Sachen einsehen. Also die sind da schon auch sehr transparent, was das angeht. Aber mir kommt es manchmal vor, wenn man diese Dinge liest, als wenn das irgendwie so ein Schülerhandwerk ist einfach. So. Aber okay, passt ja. Einmal zurück zur Injury Report Policy. Und dieser Report ist nochmal unterteilt in 3 Abschnitte, nämlich Practice Report, dann gibt es den Game Status Report und In-Game Injury Report, also 3 Stufen.
Genau.
Das erste bezieht sich halt auf die eigentliche Trainingswoche und da werden dann immer die Status der Spieler während der Trainingswoche berichtet.
Ja.
Und dann muss auch immer noch so ein bisschen Art sein Teilnahmegrad berichtet werden.
Ja.
Also sagen wir mal, ein Spieler zum Beispiel hat sich am Wochenende, ein Quarterback typischerweise hat sich am Wochenende irgendwie an seiner Wurfhand den Finger verletzt. So, und dann muss man halt gucken, kann der halt alles im Training mitmachen oder nicht. Also selbst wenn er alles mitmachen kann, muss der Spieler trotzdem halt die ganze Woche gelistet werden. Dann sagt man halt irgendwie so, ja, er war halt full participant, sagt man ja so schön, er hat voll teilgenommen. Auch obwohl er halt vorher verletzt war, einfach nur zur Sicherheit, dass man das halt im Auge behält. Selbst wenn man auch sicher ist schon, dass man am Wochenende wieder spielen kann, trotzdem muss man da gelistet sein. Also, und das ist dann wieder so eine Sache, die ich sehr, sehr so mit Beigeschmack finde. Da steht dann auch so ein bisschen in dieser Policy drin. Das ist halt besonders interessant für die Hauptakteure und die Stars der Teams so ungefähr. Also jetzt sag ich mal das einfach mal so anders ausgedrückt.
Ja.
Die dann halt auch unter der Woche natürlich im Fernsehen in aller Munde sind.
Ja, immer wieder also, Gesprächsstoff sorgen.
Genau, das und soll dann halt wichtig sein, zu wissen, was ist mit denen und wie sieht das aus. Also.
Und nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Fantasy-Football. Das ist ja da auch immer gelistet. Und das ist ja immer das, was einem dann die Schweißperlen auf die Stirn treibt.
Also das wäre dann halt so nochmal, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, da sagt man halt dann zum Beispiel Quarterback Patrick Mahomes war halt zum Beispiel limited participation, hat halt nur limitiert teilgenommen aufgrund von rechter Finger. Also man muss halt schon auch dann, man ist auch sozusagen daran angehalten zu sagen halt, wo das ist. Man dürfte jetzt nicht sagen Oberkörper. Das wäre halt dann nicht okay.
Nicht spezifisch genug.
Genau, das soll halt schon richtig. Und es kann auch sein, dass halt ein Spieler vielleicht auch mehrere Verletzungen hat, dann soll man nicht die angeben, die jetzt den schlimmsten Grad hat, sondern tatsächlich einfach muss man alle listen. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch Spieler, die so richtig hier Krüppel sind, da kannst du dann immer.
Also meine Liste wäre lang.
Ja, und dann gibt es halt auch festgelegte Tage. Als Beispiel hat man halt schon ein Donnerstagabendspiel, dann müsste man halt Montag, Dienstag, Mittwoch berichten.
Mhm.
Hast du jetzt zum Beispiel ein Sonntagsspiel, würde es naheliegen, dass du halt die 3 Tage davor berichtest, das sind aber halt dann immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und für das Montagabendspiel wäre es dann Donnerstag, Freitag, Samstag.
Und bis wann müssen die Spieler dann freigegeben werden?
Also bei den Practice Reports ist das erstmal egal, weil da wird halt einfach erstmal nur das angegeben, was halt im Training ist. Es wird da auch tatsächlich sogar festgehalten in der Policy, zu welcher Uhrzeit es gemeldet werden muss, in welcher Zeitzone. Also
ja,
genau. Sehr aber
umfangreich.
Dann das ist jetzt halt das, was wir gesagt haben, halt für das Training, also Practice Report. Und dann hüpft das sozusagen am Ende in so eine Art Abschlussbericht über und ist dann halt der sogenannte Game Status Report. Also welchen Spielstatus hat der Spieler? Das ist dann halt direkt daran angeschlossen.
Aber kurze Zwischenfrage, das bedeutet ja. Aber, wenn er im Training als nicht spielbar gelistet wird, kann er auch im Spiel nicht mehr spielen? Obwohl man sagt, okay, kann er trotzdem auflaufen?
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, der hat halt nicht ganze Zeit nicht trainiert, dann würdest du halt immer sagen, quasi der Spieler war halt irgendwie non-participant, hat halt nicht teilgenommen. Aber dann ist ja eigentlich so ein bisschen das Entscheidende, was du halt auf diesen Game-Status-Report setzt.
Ja.
Gehst du jetzt zum Beispiel dahin und sagst, ja, der Spieler ist halt out, dann ist er halt raus, dann ist er auch schon quasi nicht verfügbar. Ja. Aber im Zweifelsfall sagst du halt, das sind halt diese drei Status, die es halt in diesem Spielberichtsreport gibt, sind halt quasi out, also raus, doubtful ist zweifelhaft oder halt questionable, er ist fraglich.
Ja.
Und diese drei kannst du halt setzen. Und das erleben wir, haben wir ja ganz häufig auch erlebt, dass dann immer häufig relativ leicht irgendwie questionable steht, aber dann sind die halt ja doch spielberechtigt. Doubtful ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen die, ich sag mal, da bist du im roten Bereich unterwegs.
Ja, und out ist klar.
Das schließt dann halt direkt an. Also wenn du dann ein Donnerstagsspiel hast, muss der halt Mittwoch rausgegeben werden. Hast du ein Sonntagsspiel am Freitag, hast du ein Montagsspiel am Samstag. Mhm. Und da wird dann halt direkt dran festgehalten, wie das für die Spieler halt aussieht. Aus den genau gleichen Gründen wie halt vorher auch. Ne?
Ja. Und dann sind wir im Spiel. Und im Spiel kann ja auch was passieren, wie man so weiß. Ne? Es ist ja nicht nur im Training oder die Nachwehen von einem Spiel.
Ja,
was passiert dann als dritter Baustein?
Ja, das ist tatsächlich dann das, was ich ausgesprochen witzig finde. Also es ist dann tatsächlich der In-Game-Injury-Report. Und da steht auch tatsächlich drin, dass die Verletzungsinformationen so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden sollen. Weil das passiert immer im Sinne der Fernsehübertragung und anderen Medien. Nämlich soll das natürlich so schnell wie möglich zur Verfügung stellen, damit alle sofort Bescheid wissen und darüber berichten können. Und gleichzeitig müssen die Infos aber auch genauso im Stadion verteilt werden. Also so dann in die Presseboxen, an die Teams, also was nicht alles da sozusagen zur Verfügung. Und man muss es auch irgendwie an der Anzeigetafel selbst im Stadion zeigen.
Damit alle Zuschauer auch wissen, dass der raus ist.
Ja, genau. Und das muss auch wieder inhaltlich möglichst alles genau sein, also Körperteil und vor allem auch dann vielleicht sogar schon der bewertete Status für den Rest des Spiels. Was ich auch sehr interessant finde. Ne? Und typischerweise kennt man das ja vielleicht, dass man das, wenn man mal so Football geguckt hat, und man sieht es dann plötzlich, dass an der Seitenlinie halt so ein blaues Zelt aufgeklappt wird, dann ist es halt eben ja so, dass man zum Beispiel auch auf eine Gehirnerschütterung untersucht wird. Das ist ja häufig so die Verletzung, die da eigentlich zu beobachten ist. Ja. Und sollte das zum Beispiel auch bei der, wenn wir bei der Gehirnerschütterung bleiben, sollte die halt festgestellt werden, dann darf der Spieler halt auch nicht mehr im Anschluss für die Medien und so zur Verfügung stehen. Also, weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie Brei rauskommt oder so. Aber
das erzählen wir nächste Woche. Aber er ist quasi ausgenockt. Ich glaube, ich hatte schon mal eine Gehirnerschütterung und da willst du auch mit niemandem mehr sprechen, weil du eh nicht mehr weißt, was du da sprichst. Und dich an dich nichts mehr erinnern lässt teilweise.
Ja, wenn also, das halt richtig, wenn das wahrscheinlich richtig krass kommt.
Ja, ja. Wovon du ausgehen kannst beim American Football. Das sind die drei Bausteine, die viel Arbeit bedeuten ja auch am Ende des Tages. Gibt es da extra Angestellte eigentlich? Also bis auf der das kommuniziert, müssen ja auch da wirklich Leute dabei sein, die das
Ja gut, du hast natürlich das ganze medizinische Personal, die das ja haben. Aber ja klar, du hast am Ende natürlich jemanden dann irgendwie, was für eine Funktion auch immer das sein wird, aber der dann halt da in dem Ligabüro das dann halt reportet.
Zum Abschluss unserer Folge haben wir noch ein paar Verletzungen rausgesucht, die Historie der NFL so ein bisschen mittragen, sodass die gelten als die schlimmsten Verletzungen. Und einer davon ist Destry White, der hat eine Saison nur gespielt, mehr oder weniger. Und zwar hat er sich im Jahr 2000 ein Preseason-Spiel gegen die Dallas Cowboys den Knöchel so verdreht, dass das Bein dabei brach und der Fuß sich so gedreht hat, dass er gegenüber von der eigentlichen Stellung stand.
Also seine Zehenspitzen haben nicht zu ihm gezeigt, sondern haben zu ihm weggezeigt in der normalen Fußstellung.
Genau. Und davon hat er sich natürlich nicht mehr erholen können und hat seine Karriere daraufhin beenden müssen schon. Das sind 3,5 Jahre, wenn du da solche Verletzungen dabei hast, zieht das den Schnitt natürlich dementsprechend.
Ich meine, wenn ich das so überlege, dass du, da habe ich gerade vor Augen noch die Szenen aus dem letzten Jahr mit Dak Prescott, als er da auch so, als er seinen Fuß da auch so rumwabbelte, und wenn du dir vorstellst, du guckst an dir runter und das sieht nicht mehr so aus wie gewöhnlich, sondern zeigt in die andere Richtung.
Ja.
Oh Mann, ey.
Ich hatte das damals beim Fußball in der Jugend noch. Da ist einer mit den Stollen auf den Oberschenkel unseres Torwarts rauf und hat ihn den Oberschenkel aufgeschlitzt, sodass man wirklich runtergucken konnte.
So wie bei Ewald Lien damals?
So, ja, genau, so kannst du dir das vorstellen. Ah, das, brutal, war, das war brutal.
Kannst nur froh sein, wenn du da nicht hingucken musstest.
Ja, ja. Und Jeff Fuller zum Beispiel, Spieler von den 49ers 89, hat in einem Zweikampf während des Spiels gegen die Patriots Helm an Helm getroffen und dabei ist sein Halswirbel quasi kaputt gegangen und er war auch tatsächlich gelähmt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Hat sich zwar aufgerabbelt, musste aufhören zu spielen, konnte nach der Reha zwar wieder laufen, aber kann seine Hände seitdem nicht mehr benutzen. Das ist auch so eine Geschichte. Als ich sie rausgesucht habe, dachte ich so, wow, wow, wow. Bo Jackson zum Beispiel von den Raiders 91 hat in einem Zweikampf sich den Hüftknochen gebrochen und der Bruch war so heftig, dass er die gesamten Knorpel verloren hat aus der Hüfte, an der Stelle, wo sie gebrochen wurde. Und musste auch dadurch seine Football-Karriere beenden. Witzigerweise habe ich hier Fußballkarriere geschrieben.
Vielleicht hat er noch nebenbei was laufen.
Ich weiß auch nicht. Und Eric Wood von den Bills 2009 hatte im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars einen Zweikampf gehabt, wo der Gegenspieler ihn am Bein gepackt hat, ihn zu Boden riss und das Bein sich quasi geteilt hat. So heftig war der Bruch.
Mann,
er konnte glücklicherweise noch weiterspielen und ist 2010 zu den Bills zurückgekehrt. Aber ich glaube, so eine Verletzung steckt einen auf ewig in den Knochen. Und abschließend, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass es dann tatsächlich bei gewissen Dingen erstaunlich ist, ja, wie die wiederkommen. Ich glaube natürlich, heute ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil die medizinische Versorgung noch deutlich besser geworden ist. Ja, wenn du jetzt so mal die Zahlen guckst, halt irgendwie 89, 90, 91.
Ja, da war darüber nicht zu denken, glaube ich.
Ja, und vor allem halt, ich denke mal auch, dass das ein Thema vielleicht für nächste Woche sein könnte, wenn ich auch mal so ein bisschen darüber gelesen habe, so wie die NFL natürlich auch jetzt irgendwie versucht, die Helme und sowas zu verbessern. Das hatten wir ja auch mal in einer Folge in die News mit eingebracht, ne, dass die ja so dann Analysen richtig fahren und so Engineering-Teams involvieren, damit das halt alles ein bisschen besser ausgeprägt ist. Aber da gibt's tatsächlich auch interessante Artikel zu, ob das wirklich so, ob die NFL da wirklich so der Heilsbringer ist mit der Art und Weise. Ja, weil das natürlich auch, weil das letztendlich, und das will ich auch mal vorwegnehmen, das hat ja auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Das ist ja auch, das ist ja bewiesen, wenn du selber zum Beispiel als Skifahrer oder so einen Helm trägst, dass du dann halt deine Pisten und deine Art und Weise zu fahren, bist du halt risikofreudiger als ohne diesen Helm. Du passt halt viel mehr auf. Und diesen Transfer kannst du halt auch auf die NFL leisten.
Ja.
Und vergleich mal zum Beispiel Rugby. Die tackeln halt ganz anders und sind vorsichtiger. Ne? Und dann siehst du nämlich sowas, und da hatten wir, bevor wir aufgenommen haben, drüber gesprochen, dass dann so ein Spieler aus der NFL, der dann ein Safety war und jetzt zum Linebacker umfunktioniert werden will, sagt halt, ist mir egal, als was für eine Position ich abgestempelt werde, Hauptsache ich kann den Leuten halt richtige Hits verteilen. Und dann weißt du halt, was da so für eine Mentalität herrscht.
Ja, wobei das hoffentlich immer schwieriger wird, wenn wir nächste Woche auf das Thema nochmal eingehen, muss man da echt auf die Gesundheit der Spieler auch achten.
Ja.
Und zum Abschluss habe ich noch eine kuriose Geschichte, die könnte keiner schreiben. Und jeder würde sagen, das kann nicht sein. Und zwar hat jeder vielleicht die Verletzung von Alex Smith noch im Hinterstübchen. die schon ganz schön krass war. Den Werdegang möchte ich gar nicht erzählen, der ist auch gar nicht so entscheidend, gerade bei der Geschichte. Und zwar gab es schon mal bei Washington einen Quarterback, Taysman hieß der Starting Quarterback damals. Und da gibt es so Parallelen, die echt erschreckend sind. Und zwar, Taysman brach sich das Schien- und Wadenbein.
Taysman brach sich. Regie, einmal zurückspulen.
Genau. Cut. Taysman brach sich damals das Schien- und Wadenbein wie Smith. Beide am 18. November. Das Ergebnis jeweils 23-21. Damals zwar für Washington, aber das Ergebnis ist trotzdem gleich. Beides in Washington, im FedEx Field. Ort des Geschehens an der 40-Yard-Linie. Jeweils war der Pro Bowler des Left Tackles bei dem Spielzug nicht auf dem Platz. Gruselig, oder?
Ich meine, ich habe das schon mal gelesen. Und jetzt müssen wir dann ja darauf achten. Wie viele Jahre war das auseinander?
33 Jahre später.
Also müssen wir da nochmal in... Wann hat er sich das... Er hat sich das ja 2018 oder 2019
genau.
War das für ihn?
2018.
Okay. Also ja. Haben wir noch ein paar Jahre Zeit dann, um nochmal zu gucken, ob es dann zu dem gleichen... Ob es dann wieder in 33 Jahren passiert.
Ja.
Ja, aber solche... Ich finde das ist schon interessant, dass solche Zufälle halt aufgedeckt werden.
Ja. Ja, aber das ist schon krass, dass die Zufälle so exakt sind. Das meine ich, das würde doch keiner so schreiben, weißt du? Und das ja, Leben ist manchmal so heftig. Und solche Geschichten schreibt einfach auch nur das Leben. Kann Hollywood einpacken. Gut. Das war schon eigentlich, ne?
Ja, yeah, let's come to the end. Ja, ich wollte gerade sagen, das war, ist auch, passt auch mal, ist doch gut. Müssen uns nicht so, haben wir uns selber auch nicht so abgerackert.
Genau.
Für die Zuhörer auch was Seichtes fürs Ohr, muss auch mal zwischendurch sein, dass man eine lockere Folge hören kann mit ein paar Informationen, die einen nicht dümmer machen. Und wie du schon angesprochen hattest, komplementieren wir dann das Thema nächste Woche mit unter anderem halt so ein bisschen so in diese Richtung Gehirnerschütterung und alles, was noch vielleicht so an Resultaten da rauskommt. Und vielleicht auch dann so in, ja, wie wir sagten, in Verbindung mit dem, was tut die NFL eigentlich dafür und ja, was wird da so negativ gesehen? Mhm. Und passend zu den Dingen, die wir gerade erzählt haben und auch zu der Mentalität, die, glaube ich, auch in der NFL vorherrscht, um dieses Thema auch so ein bisschen zu befeuern. Zu guter Letzt ein Zitat von Ray Lewis, ein bekannter Linebacker, der auch ziemlich hart gehittet hat. Egal, welche Umstände du gerade durchlebst, zieh es einfach durch.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.